Ja, vielen Dank für die Einführung. Zunächst können Sie mich gut hören, auch hinten. Ja? Gut, wunderbar. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute Ihnen zu dieser Ringvorlesung hoffentlich Erkenntnisse werde beitragen können, und zwar aus der Perspektive der Disziplin, in der ich arbeite, nämlich, Herr Kappler hat es ja gerade schon gesagt, der Entwicklungspsychologie und insbesondere der vergleichenden Entwicklungspsychologie. Thematisch beschäftigt sich die Vorlesung ja mit Miteinander und Füreinander, so der Titel Sozialverhalten von Affen und Menschen. Ich möchte über einen Aspekt davon sprechen heute, nämlich über die Entwicklung des Miteinander, also wie die Entwicklung gemeinsamen Handelns, über die Entwicklung von Kooperation, über Füreinander, also Formen von Altruismus und dergleichen, werde ich nichts zu sagen haben heute. Ich möchte das tun, die Entwicklung des Miteinander, von Kooperation, eben behandeln aus ontogenetischer Sicht, also aus der Sicht der Individualentwicklung, aber auch vor dem Hintergrund einer komparativen Perspektive, also einer vergleichenden Perspektive, wo wir die Entwicklung von menschlichen Kindern, insbesondere die frühkindliche Entwicklung, vergleichen mit der Entwicklung anderer Primatenspezies und dabei nach Gemeinsamkeiten in der Entwicklung, insbesondere der kognitiven Entwicklung, suchen und nach Unterschieden. Also inwieweit verläuft diese Entwicklung parallel bei Menschen und bei anderen Primaten und wo beginnen sich fundamentale Unterschiede zu zeigen und menschliche Einzigartigkeiten. Also wir untersuchen die Ontogenese dieser Spezies hier im Vergleich zu beispielsweise diesem. Was ich vorhabe, ist, ich möchte zunächst etwas ausholen und die Frage aufwerfen, also eine der zentralen Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, nämlich wie lassen sich grundlegende kognitive Unterschiede, also Unterschiede im Denken, wie lassen sich grundlegende kognitive Unterschiede zwischen Menschen und anderen Tieren fassen? Und möchte hierbei zurückgreifen auf Unterscheidung verschiedener Formen der Intentionalität, die wir uns aus anderen Disziplinen, insbesondere der Philosophie, leihen und hoffe, dass wir hier eben ein Instrumentarium dann an der Hand haben zur Unterscheidung solcher verschiedener Formen kognitiver Phänomene, mit denen wir Gemeinsamkeiten und Unterschiede beschreiben können. Zentral wird dabei sein die sogenannte kollektive oder gemeinsame oder Wir-Intentionalität. Das ist die kognitive Grundlage für Kooperation, wenn Sie so wollen, und darauf werden wir näher eingehen. Und dann spreche ich über zwei Phänomene und deren Entwicklung, nämlich zunächst die Entwicklung gemeinsamen Handelns ganz generell und dann etwas spezieller die Entwicklung gemeinsamer sogenannter proto-institutioneller Handlungen. Was das sein soll, dazu hoffentlich später dann mehr. Lassen wir also zunächst ausholen und die Frage aufwerfen, wie können wir grundlegende kognitive Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Menschen und anderen in der Entwicklung fassen und beschreiben. Und hier greifen wir zurück auf Unterscheidungen eben verschiedener Formen der Intentionalität, die wir hauptsächlich aus der Philosophie des Geistes entlehnen. Intentionalität ist hier ein technischer Begriff, der ganz generell die Fähigkeit bezeichnet, sich auf die Welt zu beziehen, die Welt zu repräsentieren, Dinge etwa wahrzunehmen, über Dinge nachzudenken, etwas zu wollen, zu wünschen, also sich geistig auf die Welt zu beziehen mit Zuständen, die repräsentationalen Gehalt haben. Die einfachsten Formen davon sind eben individuelle Intentionalität der Form ich, also ein Individuum, ich will dies oder jenes, sehe dies oder jenes, denke dies oder jenes. Und basale Formen hiervon, also schematisch so ausgedrückt, sozusagen ein Individuum bezieht sich repräsentational auf seine Umwelt. Einfachste Formen hiervon, wenn wir es ontogenetisch betrachten, sind etwa planvolles Handeln oder die Wahrnehmung einer objektiven Welt, also die Wahrnehmung einer Welt, die verstanden wird als unabhängig von der eigenen Wahrnehmung. Also Dinge existieren da draußen, unabhängig von mir. Wenn ich die Augen zumache, existieren die Dinge fort, denn sie sind unabhängig von mir, haben eine gewisse Objektivität. Das sind Meilensteine, die klassischerweise in der Entwicklungspsychologie als zentrale Meilensteine der kognitiven Entwicklung im ersten Lebensjahr beschrieben werden. Das sind also zentrale Fähigkeiten, die im ersten Lebensjahr entwickelt werden. Und eine ganz krude Theorie, eine krude komparative Theorie könnte nun lauten, der grundlegende kognitive Unterschied zwischen Menschen und anderen besteht darin, dass eben nur Menschen überhaupt über Intentionalität an sich und eben damit über diese basalste Form verfügen. Nur Menschen haben kognitive Fähigkeiten, andere Tiere haben das nicht und sind sozusagen reine, als reine Automaten zu beschreiben. Das ist eine Theorie, die historisch einflussreich bei Descartes beispielsweise vorkommt und bei anderen, die heutzutage natürlich kein großes Gewicht mehr hat. Wir wissen, analoge Fähigkeiten dieser Form von individueller Intentionalität in Form von planvollem Handeln, Problemlösen und dergleichen entwickeln sich nicht nur in der menschlichen Ontogenese im ersten Lebensjahr, sondern entwickeln sich in ganz analoger Weise auch bei vielen anderen Primatenspezies und anderen Tierarten. Also das ist zumindest in einfachen Formen eine Form der Intentionalität, wo wir große Gemeinsamkeiten in der Ontogenese von Menschen und anderen Spezies finden. Lange galt als ein guter Kandidat für einen der basalen Unterschiede, einen der basalen kognitiven Unterschiede zwischen Menschen und anderen Tierarten, nicht so sehr individuelle Intentionalität an und für sich, sondern individuelle Intentionalität höherer Ordnung. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, nicht die Fähigkeit, sich repräsentational auf die Welt zu beziehen, sondern zu verstehen, dass man selbst und andere Wesen sind, die sich so repräsentational auf die Welt beziehen. Also schematisch nicht ein Individuum, das sich repräsentational auf einen Gegenstand bezieht, sondern ein Individuum, das versteht, dass ein anderes Individuum sich so auf die Welt bezieht. Also nicht ich sehe X oder ich will X, sondern ich weiß, du willst X, du siehst X oder dergleichen. Das ist natürlich grundsätzlich für unsere sozialkognitive Verfasstheit, für die Art und Weise, wie wir uns gegenseitig verstehen. Wir verstehen uns eben als Subjekte, die die Welt aus ihrer jeweiligen Perspektive wahrnehmen, die über die Welt nachdenken und dergleichen und können uns schwerlich sozialen Umgang miteinander ohne diese Form des sozialen Verstehens vorstellen. Eine Theorie, die lange sehr populär war, war, der zentrale Unterschied zwischen Menschen und anderen besteht darin, Menschen entwickeln diese Form eben in der frühkindlichen Entwicklung und keine andere Spezies verfügt über so etwas. Also alle anderen Tierarten verstehen sich gegenseitig bloß als Objekte sozusagen, als Objekte ohne subjektive mentalen Zugang zur Welt. Und wir wissen heute allerdings, dass diese Theorie aufgrund neuerer empirischer Ergebnisse wenig plausibel ist. Neuere empirische Ergebnisse zeigen, zumindest Menschenaffen, aber vielleicht auch manche Vögelarten, scheinen über einfache Formen solcher individueller Intentionalität zweiter Ordnung zu verfügen, verstehen etwa, andere sehen Dinge, andere denken über Dinge nach, andere wollen bestimmte Dinge und dergleichen. Also auch hier, zumindest in einfacheren Formen, finden wir in neuerer Forschung große Gemeinsamkeiten in der kognitiven Entwicklung von Menschen und anderen Spezies. Ein neuer Kandidat, der vielen nun erfolgversprechender erscheint zum Festmachen eines der grundlegenden kognitiven Unterschiede, ist nicht so sehr individuelle Intentionalität in ihrer verschiedenen komplexen Ausprägung, sondern ein Phänomen, das kollektive oder gemeinsame oder Wir-Intentionalität genannt wird. Dahinter verbirgt sich die Fähigkeit, nicht nur sich individuell auf Gegenstände in der Welt zu beziehen, sondern mit anderen gemeinsam intentionale Zustände zu teilen und Zustände der Form wir gemeinsam sehen dies oder jenes, wir gemeinsam wollen dies oder jenes zu formen, also Intentionalität auszubilden, die über verschiedene Individuen geteilt wird und die in ihrem Gehalt nicht nur auf das Individuum oder andere Individuen eingeht, sondern auf die Formierung einer Gruppe. Mehr dazu gleich im Detail. Was versteht man nun eben unter dieser kollektiven Wir-Intentionalität, die ich gerade schon angedeutet habe? Also der grundsätzliche Kontrast hier ist eben zwischen Ich-Intentionalität und Wir-Intentionalität, wo Wir-Intentionalität in dem Gehalt dessen, was man denkt, in dem Gehalt dessen, was man beabsichtigt, schon referiert auf eine gemeinsame Handlung beispielsweise oder ein gemeinsames Ziel. Wir-Intentionalität, und das zeigt sich am klarsten in Formen der Kooperation, also von kooperativen Handlungen, weist eine gewisse Irreduzibilität auf, wie man sagt, also die ist nicht zurückführbar auf bloße Summen von Ich-Intentionalität. Nehmen wir ein Beispiel, kooperative Handlungen, gemeinsam tanzen, gemeinsam Fußball spielen, die Absicht, wir tanzen diesen Tango zusammen oder die Absicht, wir spielen dieses Fußballspiel zusammen, sind eben nicht reduzierbar auf die bloße Summe von Ich-Absichten. Also wir tanzen Tango zusammen, meine Absicht, wir tanzen Tango zusammen, lässt sich eben nicht zurückführen auf eine bloße Summe der Absicht, ich tanze Tango und du tanzt Tango. Das kann schlechtenfalls passieren, ist aber dann kein wirkliches gemeinsames Tanzen im engeren Sinne. Und 11 Leute, wie schon Franz Beckenbauer weiß, 11 Individualisten machen eben noch keine Mannschaft. Das ist sozusagen genau diese These der Irreduzibilität. Das lässt sich sehr schön zeigen, eben an ganz mondänen Beispielen auch, wie gemeinsam spazieren gehen. Ein Beispiel, das uns im Weiteren verfolgen wird, eine wirklich sehr einfache Handlung. Wir können uns fragen, was macht die Tatsache aus, dass zwei Leute gemeinsam spazieren gehen und was trennt diesen Fall ab oder was kontrastiert diesen Fall mit dem Fall, wo zwei Leute nebeneinander spazieren gehen. Für die Untersuchung von vorsprachlichen und nichtsprachlichen Wesen wirft das ein sehr großes Problem aus, nämlich wir können oft oberflächlich auf den ersten Blick nicht gut unterscheiden, laufen zwei Leute bloß nebeneinander oder laufen zwei Leute miteinander. Erwachsene Leute können wir natürlich einfach fragen, was macht ihr da? Und die Antworten, die uns gegeben werden, würden in der Regel ausweisen, haben wir es zu tun mit individuellen Handlungen, also mit bloßer Ich-Intentionalität, oder haben wir es zu tun mit Wir-Intentionalität und Kooperation. Also im einen Fall würden beide eben sagen, na, ich laufe halt hier, und diese würde sagen, ich laufe halt hier und wir laufen zufällig nebeneinander. Im anderen Fall würden die Leute angeben, ja, ja, wir laufen eben zusammen. Wir können natürlich die vorsprachlichen kleinen Kinder, die wir untersuchen, also Kinder in den ersten Lebensjahren, solche Dinge schlecht fragen, und noch viel weniger können wir die Tiere dies fragen. Deswegen ist eines der großen methodischen Probleme, auf das ich auch gleich noch eingehen werde, wie wir das mit nichtsprachlichen Methoden unterscheiden können, diese beiden Fälle. Ein Schritt in diese Richtung könnte darin bestehen, dass kollektive Intentionalität immer mit sogenannten normativen Aspekten einhergeht. Was ist damit gemeint? Wenn wir es zu tun haben mit kollektiver Intentionalität, also nehmen wir wieder den einfachsten Fall, kooperative Handlungen, so sind daran immer normative Erwartungen der Handelnden aneinander geknüpft. Also wenn wir zwei zusammen Tango tanzen, haben wir gerechtfertigte normative Erwartungen aneinander, was die jeweilige Person im Vollzug dieser Handlung zu tun hat. Wenn wir 11 gemeinsam ein Fußballspiel spielen und einer sich bereit erklärt, die Mittelfeldposition zu übernehmen, diese und jene Mittelfeldposition zu übernehmen, so haben die anderen normative Erwartungen daran, welche Handlungen er im Kontext dieser gemeinsamen Handlung denn auszuführen habe. Das heißt, kollektive Intentionalität, gemeinsame Handlungen haben normative Aspekte, und es zeigt sich eben insbesondere daran, was passiert, wenn der Vollzug der kooperativen Handlung auf Probleme stößt. Nehmen wir die zwei, die nebeneinander laufen, die laufen nebeneinander, die eine Person hat ein Problem, muss ihren Schuh binden, bleibt stehen, die andere Person läuft weiter, achtet nicht auf die erste Person, völlig in Ordnung im Fall des Nebeneinanderlaufens, aber sozusagen nicht in Ordnung im Fall des gemeinsamen Laufens. Wenn wir gemeinsam laufen, eine Person hat ein Problem, muss ihren Schuh binden und die andere Person wartet nicht, wenn wir nicht nur erstaunt, sondern wir werden sagen, Moment mal, wir wollten noch gemeinsam laufen, ich brauche einen Moment, bleib doch bitte kurz stehen. Ja? Und das ist vielleicht der Schlüssel auch zur Untersuchung vor- und nichtsprachlicher Formen von gemeinsamen Handlungen, denn wir können gucken, wie reagieren Kinder, wie reagieren Tiere auf kooperative Handlungen, die auf bestimmte Arten von Problemen stoßen. Und damit kommen wir zum empirischen Teil, nämlich der Entwicklung gemeinsamen Handelns. Hier ist nochmal in ähnlicher Weise ein Punkt jetzt bezogen auf Affen, den ich gerade schon gemacht habe, dass es schwierig ist, aufgrund bloßer Verhaltensbeobachtung zu unterscheiden, ohne sprachliche Daten, ist es, was dort passiert, wirkliche Kooperation oder ist es sozusagen ein bloßes Nebeneinander, das aussieht wie ein Miteinander. Und das kommt aus einer Beobachtung von Wolfgang Köhler. Wolfgang Köhler ist vielleicht dem einen oder der anderen von Ihnen ein Begriff, ein Psychologe, der sich in den 30er Jahren auf Teneriffa als einer der ersten mit experimentellen Studien an Menschenaffen einen Namen gemacht hat, und bekannt geworden sind seine Studien zum Problemlösen, wo er den Affen eben ein neuartiges Problem präsentiert hat, eine Banane, die von der Decke hing, man kam so nicht hin, und untersucht wurde, ob die Affen in kreativer Weise auf neue Problemlösungsschritte kommen, also beispielsweise durch Kisten sich ein Podest bauen oder Stöcke zusammenbauen, um die Banane runterzuholen. Das war eigentlich der Hauptfokus dieser Untersuchungen, aber im Zuge dieser Untersuchung, also es ging eigentlich um individuelles Problemlösen. Kommt der einzelne Affe in kreativer Weise auf eine Lösung dieses Problems? Im Zuge dieser Untersuchung hat Köhler aber sozusagen ganz nebenbei und zufällig Beobachtungen gemacht über Verhaltensweisen, die aussehen wie gemeinsames Problemlösen. Also die Affen haben eben Dinge gemacht, die ausschauen wie gemeinsam ein Podest bauen und gemeinsam diese Banane holen. Und dazu sagt Köhler, man darf sich jetzt doch das gemeinsame Bauen, also diese Dinge, die aussehen wie gemeinsames Problemlösen, man darf sich jedoch das gemeinsame Bauen nicht als ein regelrechtes Zusammenarbeiten vorstellen, bei dem womöglich die Rolle der Einzelnen streng im Sinne von Arbeitsteilung festgelegt wäre. Es geht vielmehr so zu, ist das Ziel angebracht, so blickt alles in der Umgebung suchend umher und gleich danach trabt das eine Tier auf eine Stange, das andere auf eine Kiste zu. Mehrere Tiere wollen zugleich hinauf, jedes bemüht sich in diesem Sinne und verhält sich so, als ob es allein jetzt zu bauen hätte. Das ist also Köhlers Analyse dieses Problems, dass eben was aussieht wie kooperatives Problemlösen vielleicht das gar nicht ist. Ich möchte Ihnen jetzt eine neuere Studie von Kollegen am Max-Planck-Institut in Leipzig vorstellen, die versucht haben, diese Einsicht experimentell zu untersuchen mit kleinen Kindern und mit Menschenaffen. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben die kleinen Kinder bzw. die Menschenaffen verwickelt in eine kooperative Handlung mit einer Versuchsleiterin und haben dort zunächst geguckt, sozusagen gibt es Koordination in dieser Handlung, gibt es Kommunikation und dergleichen, also Dinge, die darauf hindeuten, dass wir es hier wirklich mit einer gemeinsamen Absicht und deren Verfolgung zu tun haben. Und haben dann eben speziell Probleme eingebaut im Vollzug dieser Handlung. Sprich, der Versuchsleiter, hier Felix Warnecken, der Versuchsleiter, hat an bestimmten festgelegten Punkten im Vollzug dieser Handlung einfach seine Rolle nicht mehr erfüllt. Und geguckt wurde, wie die Kinder bzw. Affen darauf reagieren. Ob es Versuche gibt, ihn daran zu erinnern, Moment mal, hier deine Rolle ist doch dies und jenes. Versuche gibt, ihn sozusagen in den Vollzug der kooperativen Handlung zurückzuholen. Und was Sie finden bei Kindern bereits im zweiten Lebensjahr ist, zunächst mal die koordinieren die Rollen, also das sind Spiele, wie Sie gleich sehen werden, sehr einfache Spiele mit zwei Rollen. Die eine Person schmeißt hier so einen Ball oder dergleichen in eine der Röhren und die andere Person fängt unten am Ende eine dieser Röhren dann eben den Gegenstand auf und es macht ein nettes Geräusch und halt so ein typisches kleines sinnfreies Kinderspiel. Und sie finden Koordination der Rollen und entsprechende Kommunikation, also die koordinieren ihre Rollen und weisen sich darauf hin, in welche Röhre zu legen und wo zu fangen sei. Man findet etwas, was sich spontane Rollentauschimitation nennt, nämlich Kinder sehen zunächst nur eine Rolle, üben nur eine Rolle aus und tauschen dann spontan mit anderen die Rollen aus. Und das ist deshalb interessant, weil es uns Aufschluss gibt über die kognitiven Repräsentationen der Kinder dieser Handlung, nämlich dass sie die Handlung verstehen als aus zwei Rollen zusammengesetzt und jede Person kann flexibel diese Rolle ausfüllen und die Rollen können getauscht werden. Das finden wir in der Form nur bei den Kindern. Und was wir nur bei den Kindern finden, ist eben gegenseitige Wiederzuweisung der Rollen, also im Falle eines Problems kommuniziert das Kind mit dem Versuchsleiter und versucht ihm diese Rolle, die er nicht mehr erfüllt, wieder zuzuweisen. Und das sieht folgendermaßen aus. Das ist zunächst der normale Vollzug des Spiels. Sie sehen jetzt Koordination, also sozusagen es wird angepasst an den Partner. Und jetzt kommt die entscheidende Phase, wo der Versuchsleiter seine Rolle nicht mehr erfüllt. Und hier dann eben im Falle der Nichterfüllung der Rolle, der kommunikative Versuch, die Rolle dem anderen wieder zuzuweisen. Hier ein amüsantes Beispiel dessen, was passiert in der Vergleichspopulation. Also sehr clever natürlich, nur eben nicht in der Form kooperativ, zumindest in diesem Kontext, wie bei den Kindern. Gemeinsames Handeln hat etwas mit normativen Aspekten zu tun, das hatte ich schon angedeutet, insbesondere eben mit einem Aspekt der Festlegung. Also wenn zwei Leute eben beschließen, diesen Spaziergang gemeinsam zu tun, dann legen sie sich fest auf den gemeinsamen Vollzug, das heißt Dinge zu unternehmen, die den Erfolg des ganzen Unternehmens sicherstellen. Das hat zwei Seiten sozusagen, nämlich wir haben es zum einen zu tun mit normativen Erwartungen der Partner und Partnerinnen aneinander, man könnte sagen Vorformen von Rechten. Also wenn wir zwei sagen, wir gehen gemeinsam spazieren, habe ich gerechtfertigte Erwartungen daran, was du im Vollzug dieser Handlung denn tun wirst. Und die Kehrseite ist, dass wir es mit sozusagen Verpflichtungen zu tun haben, was ich im Vollzug dieser Handlung zu tun habe, also Vorformen von Pflichten, wenn Sie so wollen. Also stellen Sie sich vor, die zwei hier gehen gemeinsam spazieren und ohne etwas zu sagen und ohne weitere Begründung läuft die eine einfach plötzlich weg und sagt nichts. Da wäre sozusagen die normative Erwartung dieser Person und die Verpflichtung ihr gegenüber dieser verletzt. Ein anderes Beispiel, stellen Sie sich vor, mein Telefon klingelt in 2 Minuten, ich gehe dran, Freund von mir fragt, ob ich zum Kaffeetrinken komme, ich sage ja klar und laufe einfach raus und gehe zum Kaffeetrinken ohne weitere Erklärung. Damit wäre ganz eindeutig eine normative Erwartung, die Sie gerechtfertigterweise an mich haben, weil wir hier gemeinsam dieser Veranstaltung beiwohnen, verletzt. Das Ganze, also ob Kinder diese beiden Aspekte, sozusagen die normativen Erwartungen einerseits und die Verpflichtungen andererseits, Vorformen davon, verstehen, wurde untersucht in einer Reihe von Studien von Maria Gräfnein, Tanja Behne und anderen. Zunächst eben die Frage, was passiert, wenn der Partner oder die Partnerin nicht mehr mitmacht, wie reagiert das Kind darauf, also auf eine sozusagen auf eine Unterbrechung dieser Festlegung von einer dritten Person. Und es wurde untersucht mit einer Aufgabe, die man in verschiedener Weise, also mit Spielen, die man in verschiedener Weise spielen konnte. Es gab hier 2 Rollen, hier und hier, so ein einfacher Apparat, wo dann interessante Dinge passieren. Man kann es in unabhängige Rollen und man kann es eben gemeinsam spielen oder parallel, also wie in dem Spaziergangbeispiel. Sie können nebeneinander spazieren oder Sie können gemeinsam spazieren. Und dann kommt eben wieder eine Phase, wo die Partnerin ihre Rolle nicht erfüllt und man guckt, wie Kinder darauf reagieren. Und da zeigt sich sehr klar, hier das sind 2-Jährige und das sind 3-Jährige. In grün sehen Sie, wie die Kinder, also abgezeichnet sind hier Versuche, die Person wieder in die Handlung zurückzuholen und Dinge wie Protest, dass die Person ihre Rolle nicht mehr erfüllt. Die 2-Jährigen sind ein bisschen indifferent noch, aber ein sehr schönes Muster sieht man hier bei den 3-Jährigen. In grün in der gemeinsamen Bedingung und in weiß in der Nebeneinanderbedingung, das heißt in der Bedingung, wo gemeinsam gehandelt wurde, protestieren die Kinder und versuchen die Person wieder in die gemeinsame Handlung reinzuholen und tun dies aber nicht in der Bedingung, wo die Person eben nur nebeneinander gehandelt hat, wo man keine normativen Erwartungen gerechtfertigterweise aneinander hat. Das ist also die eine Seite, die normativen Erwartungen, die Kinder an andere haben und durchsetzen. Und die zweite Seite ist, empfinden Kinder selber in solchen Handlungen normative Verpflichtungen zur Sicherstellung des Erfolgs der gemeinsamen Handlung. Sprich, was passiert, wenn das Kind selbst nicht mehr mitmachen will? Also was passiert, wenn das Kind selber aus Gründen diese Handlung unterbrechen will, also eben den Spaziergang im Beispiel nicht fortsetzen will? Wir haben ein konventionelles Mittel, mit dem wir uns sozusagen der Verpflichtung entbinden können. Wir können uns nämlich entschuldigen. Wir können sagen, sorry, ich habe jetzt doch gerade noch was anderes vor und ich würde jetzt lieber nicht mehr spazieren gehen mit dir. Und die Frage ist, verfügen Kinder schon über einfache Formen solcher Entbindungen von Verpflichtungen? Wie das untersucht wurde, ist hier sozusagen mit einer Methode, die an die Sirenengeschichte von Odysseus sozusagen erinnert. Wir haben die Kinder verführt, also wir haben die Kinder in gemeinsame Handlungen, oder Maria Gräfnein besser gesagt, hat die Kinder in gemeinsame Handlungen verwickelt und sie dann verführt mit noch einer viel interessanteren Belohnung und einer viel interessanteren Handlung. Also ganz schön gemein eigentlich. Die Kinder spielen eine Sache mit jemandem zusammen und dann wird ihnen noch was viel, viel Spannenderes woanders präsentiert und die Kinder haben natürlich eine große, große Motivation zu dieser viel interessanteren anderen Handlung überzugehen. Also die Kinder spielen hier was zusammen mit einer Versuchsleiterin und hier drüben wird ihnen was viel, viel Spannenderes präsentiert und jetzt haben sie eben den Drang, darüber zu gehen und die Frage ist, was machen sie und wenn sie gehen, sagen sie sowas wie, sorry, ich muss dann doch nochmal weg. Ja. Und genau das sehen Sie hier in diesem Filmchen gleich, dass Kinder das nämlich in der Tat tun, ab sehr jungem Alter bereits. Es ist ein bisschen schwierig, zunächst dieses Bild. Das sind sozusagen vier Kameraeinstellungen von ein und derselben Szene aus verschiedenen Winkeln, damit man den ganzen Raum sehen kann. Und Sie sehen hier das Kind und die Versuchsleiterin in der mittelmäßig interessanten Handlung. Und hier hinten wird dann gleich eine Person auftauchen, die sehen Sie hier und dann auch hier aus verschiedenen Winkeln, die was viel, viel Interessanteres anbietet. Und das Kind geht schließlich rüber. Aber wie Sie sehen werden, ist es sehr glücklich. Das ist natürlich viel cooler.
Ich kann nicht mehr mit dir spielen, weil der wo der Ball ist.
Also sie sagt, ich kann nicht mehr mit dir spielen, ich muss da jetzt mal darüber gehen. Ja, also sozusagen, sie sagt explizit, kündigt sozusagen explizit ihre Verpflichtung auf. Das also erste Phänomene unter dem Bereich hier der kollektiven Intentionalität, der Entwicklung gemeinsamer Handlungen, wo eine derzeit recht populäre Idee ist, wir haben es hier bereits mit einem recht fundamentalen Unterschied zu tun in der kognitiven Verfasstheit von Menschen, bereits in ihrer frühkindlichen Entwicklung und anderen Primaten. Menschen entwickeln sehr früh recht komplexe Formen solcher kollektiver Intentionalität und andere Primaten eventuell nicht. Das ist aber, was diese allgemeine Form der Kooperation angeht, sollte ich dazu sagen, ein sehr umstrittenes und sehr viel diskutiertes Thema. Ich möchte nun auf eine spezifischere Form kollektiver Intentionalität eingehen, bei der das weniger diskutiert ist, bei der es mir mehr allgemein akzeptiert zu sein scheint, dass wir es hier mit einer einzigartig menschlichen Fähigkeit zu tun haben, nämlich der Entwicklung sogenannter proto-institutioneller Handlungen. Gleich mehr dazu, was sich dahinter verbirgt. Dazu müssen wir hier innerhalb dieser Klasse der kollektiven Intentionalität noch einmal weiter unterscheiden zwischen kooperativen Handlungen ganz allgemein, die nicht notwendigerweise irgendwie konventionell sein müssen. Also gemeinsam spazieren gehen ist ein gutes Beispiel. Daran ist nichts irgendwie konventionell. Da braucht man keine gesellschaftlichen Konventionen. Das kann man ohne großes Regelwerk, kann man einfach so ich und du jetzt machen. Und davon zu unterscheiden sind sogenannte konventionelle kollektive Handlungen, die sogenannte institutionelle Tatsachen schaffen. Das sind Handlungen, die bestimmte Tatsachen sozusagen hervorbringen oder bestimmte Tatsachen konstruieren, die es ohne diese Handlungen gar nicht gäbe. Und es gibt eine schöne Formel in der Philosophie, mit dem das auf den Punkt gebracht wird, nämlich das sind Tatsachen der Form, ein X zählt als ein Y in einem bestimmten Kontext. Also beispielsweise ein Stück Papier zählt als Geld in einem bestimmten Kontext. Nichts in diesem Schein an und für sich ist irgendwie wertvoll, nichts in diesem Schein in der Struktur des Papiers oder in der Struktur der Münze macht ihn wertvoll. Das ist nur wertvoll, weil wir diese Dinge in der entsprechenden Art und Weise behandeln, weil wir in unseren kollektiven Handlungen das eben als Geld und damit als wertvoll betrachten. Nehmen Sie jedes andere Beispiel, das Ihnen einfällt, Sprache. Nichts in den Geräuschen, die ich hier äußere, hat an und für sich Bedeutung. Es hat Bedeutung, weil wir als Kollektiv diese Geräusche in bestimmter Weise als semantisch bedeutungstragend behandeln. Nehmen Sie eine Universität. Nichts in der Welt ist objektiv eine Universität. Es gibt Universitäten, weil wir bestimmte Gebäude und bestimmte Dinge behandeln, als wären sie eine Universität. Das sind also Tatsachen, die nur Kraft unserer konventioneller Handlungen, unserer konventioneller Zuweisungen existieren. Hier eben ein Standardbeispiel, Geld und dergleichen. Hier ein Zitat eines sehr bekannten Philosophen, der zu diesem Thema arbeitet, John Searle. Ich lese es zunächst auf Englisch vor und übersetze es dann. Er sagt, human beings have a capacity which, as far as I can tell, is not possessed by any other animal species to assign functions to objects where the objects cannot perform the functions in virtue of their physical structure alone, but only in virtue of the collective assignment or acceptance of the object as having a certain status and with that status a function. Obvious examples are money, private property and positions of political leadership. Also Menschen haben eine Fähigkeit, die, soweit ich sehen kann, bei keiner anderen Tierart, von keiner anderen Tierart bei keiner anderen Tierart vorkommt, nämlich Funktionen zuzuschreiben an Gegenstände, wo die Gegenstände an und für sich diese Funktionen gar nicht ausführen können aufgrund ihrer physikalischen Struktur, sondern nur aufgrund der Tatsache dieser kollektiven Zuschreibung. Und Beispiele sind eben Geld, Privatbesitz und politische Führungsrollen. Nun, all diese Dinge, Geld zumindest und politische Führungsrollen, sind natürlich nichts, was jetzt in der frühkindlichen Entwicklung eine große Rolle spielen würde, nichts, was kleine Kinder verstehen würden. Also wovon reden wir denn hier, wenn wir über die frühe Ontogenese solcher institutioneller Phänomene sprechen? Eine mögliche ontogenetische Wiege, also ein möglicher Bereich, in dem diese Phänomene ontogenetisch in der Entwicklung ihren Ausgang nehmen, sind gemeinsame Spiele. Und zwar zwei Formen von Spielen als Ob-Spiele oder fiktionale oder Symbolspiele und einfache Regelspiele. Als Ob-Spiele, also Sie alle kennen das, zwei Kinder tun so, als ob beispielsweise ein Holzklotz ein Apfel wäre und spielen, als würden sie essen und würden die Puppe füttern und würden kochen und dergleichen. Das machen Kinder sehr früh, das machen Kinder sehr gerne und sehr viel. Und wenn man sich das genauer anguckt, ist das Bemerkenswerte daran, dass diese Art von Aktivität eben genau diese logische Struktur hat, solcher kollektiver Zuweisung von institutionellen Tatsachen. Man könnte nämlich sagen, mit dieser Formel X zählt als Y in einem Kontext K, dieser Holzklotz zählt als fiktiver Apfel im Kontext unseres Spiels. Also damit haben wir geschaffen eine Tatsache, die in diesem Kontext gilt. Und andere Spiele, hier dieses Stück Holz zählt als König im Schach oder nehmen Sie, was auch immer für ein Beispiel Ihnen einfällt, zählen eben auch zu Beispielen für solche Strukturen. Natürlich, Zweijährige spielen keinen Schach, aber sie spielen eben andere Formen von einfachen Regelspielen. Ich möchte im Folgenden ganz kurz Ihnen zunächst einen Hintergrund geben über Ontogenese und Phylogenese dieser ersten Form des Spiels, nämlich des Als-Ob-Spiels oder Fiktionsspiels oder Symbolspiels. Ontogenetisch entsteht es eben sehr früh im Verlauf des zweiten Lebensjahres. Also diejenigen von Ihnen, die Kinder haben, erinnern sich vielleicht noch daran, so circa mit anderthalb fangen Kinder an, eben so zu tun, als ob sie bestimmte Dinge machen, machen die aber nicht in echt. Und aus komparativer, also aus vergleichender Perspektive, können wir sagen, dass es höchstwahrscheinlich sich um eine einzigartig menschliche Fähigkeit handelt. Es gibt manche anekdotischen Berichte über ähnliche Verhaltensweisen bei anderen Tieren, aber bei genauerem Hinschauen ist keine dieser Anekdoten so wirklich überzeugend und es gibt bislang überhaupt keine überzeugenden experimentellen Befunde mit kontrollierten Verhaltensexperimenten mit anderen Spezies. Wie gesagt, die logische Struktur dieser Aktivitäten ist eigentlich bemerkenswert komplex. Also wir haben zum einen es zu tun mit der Zuweisung von konventionellem, also mit in diesem Fall fiktionalen Status. Nehmen wir ein anderes Beispiel noch einmal. Zwei Kinder spielen, dass eine leere Tasse voll sei. Auch das ist ein Beispiel, das man in vielen Kinderzimmern tagtäglich beobachten kann. Und dann ist eben der Status, der fiktionale Status, der hier zugewiesen wird, diese Tasse, diese leere Tasse zählt als voll im Kontext unseres Spiels. Wir tun so, als ob die Tasse voll sei. Und das impliziert wiederum eine gewisse normative Struktur, also eine Struktur dessen, was angemessen und richtig bzw. unangemessen und falsch ist im Kontext dieses Spiels. Nämlich der Gestalt, wenn die Tasse als voll zählt im Kontext unseres Spiels, ist sie im Spiel entsprechend zu behandeln. Also angemessen wäre, man spielt, dass man sie austrinkt, angemessen wäre, man spielt, dass man sie umkippt und dergleichen. Unangemessen wäre eben so zu tun, als wäre sie leer, ohne dass entsprechende Zwischenschritte stattfinden. Ich möchte Ihnen drei Beispiele für Studien nennen und vorstellen zu dem kindlichen Verständnis dieser Form von Handlungen, nämlich zunächst zum Verstehen der intentionalen Struktur solcher Handlungen, zweitens zum Verstehen der sogenannten Kontextrelativität solcher Handlungen, also solche Handlungen schaffen Tatsachen, die nur in bestimmten Kontexten gelten, und drittens zum Verstehen der normativen Struktur solcher Handlungen, also solche Handlungen haben eben eine Regelhaftigkeit und legen damit fest, was angemessen und richtig in deren Kontext ist. Zunächst zum Verstehen der intentionalen Struktur solcher Spiele. Solche Spiele oder solche Handlungen haben eine sehr, sehr komplizierte Struktur eigentlich, denn eine Person führt eine oberflächliche Handlung aus, die aussieht wie eben beispielsweise wirkliches Eingießen in diesem Fall. Aber sie tut nur so, als würde sie eingießen und sie tut absichtlich nur so. Das heißt, ihre Absicht ist eben gerade diese Handlung nicht richtig durchzuführen, sondern eben das Fiktional nur anzudeuten. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass kleine Kinder so komplizierte Sachverhalte bereits verstehen und sie verstehen im Kontrast zu ähnlichen Verhaltensweisen, die oberflächlich ähnlich ausschauen, aber wiederum eine ganz andere absichtliche Struktur haben. Hierzu eine Studie oder eine Reihe von Studien, die das explizit kontrastiert hat. Man hat den Kindern Paare von Handlungen vorgeführt, die oberflächlich sehr ähnlich aussehen, die aber ganz andere absichtliche Struktur haben. Also die Leute wollten ganz andere Dinge tun, nämlich hier versuchen, etwas einzugießen, versus man tut so, als ob man etwas eingießen würde. Beide Handlungen sind oberflächlich analog. Man hat hier Behälter, in denen tatsächlich Wasser ist. Die Behälter sind verschlossen. Die Person macht Eingießbewegungen. Und in keinem der beiden Fälle findet wirkliches Eingießen statt. Der Unterschied ist aber, dass das hier markiert wird durch Frustration, Enttäuschung und Überraschung und dergleichen, als die Person will das eigentlich wirklich, schafft es aber nicht. Und hier durch eben Ausdruck von Spielhaftigkeit und durch Geräuscheffekte und dergleichen, als die Person will das auch gar nicht echt machen, die Person tut nur so, als ob. Und haben dann diese Paare, also kleinen Kindern, vorgespielt und geguckt, wie sie in ihren nichtsprachlichen Reaktionen darauf reagieren und was uns das für einen Aufschluss darüber gibt, was sie von diesen Handlungen verstehen. Und ich illustriere Ihnen das mal kurz auch wieder mit zwei Aufnahmen. Also hier sehen Sie den Versuchen.
Ich hab's dann gießen, ja.
Und hier gibt es zusätzliche Gegenstände und der Junge greift jetzt gleich nach dem Werkzeug und versucht, den Behälter aufzumachen. Er sagt aufmachen und versucht sich jetzt wirklich ihn aufzumachen. Er sagt, kann ich das nicht? Und jetzt fragt er explizit nach Hilfe und in den Fällen, wo explizit nach Hilfe gefragt wurde, haben wir eben auch geholfen. Also ich helfe ihm jetzt beim Aufmachen. Und jetzt, das ist schwer zu sehen, jetzt gießt er wirklich in dieses Glas ein. Da ist jetzt wirklich Wasser drin. Und trinkt es wirklich aus. Okay. Und hier das Kontrast, der Kontrastfall des zu tun als ob. Der Teddybär noch was. Und der Versuchsleiter kriegt auch nochmal dann einen Drink angeboten. Und das ist in der Tat ein sehr verlässliches Muster, das wir bei Kindern spätestens ab dem Alter von 2 Jahren finden. Also diese oberflächlich sehr ähnlich aussehenden Verhaltensweisen, die aber ganz andere absichtliche Struktur an den Tag legen und eben damit ganz andere Handlungen zum Ausdruck bringen, werden sehr anders interpretiert von den Kindern und als solche verstanden und sie reagieren angemessen in beiden Fällen. Ein zweiter Aspekt, den wir untersucht haben, bezieht sich auf die sogenannte Kontextrelativität solchen fiktionalen Status in Fiktionsspielen. Ich hatte Ihnen ja gesagt, man kann das in der Formel zum Ausdruck bringen, ein X zählt als ein Y in einem bestimmten Kontext, also ein Stück Papier zählt als Geld im Kontext einer bestimmten Währungsgegend. Und das heißt aber auch, dass es potenziell in verschiedenen Kontexten verschiedenen Status und verschiedene Funktionen hat, die dem Gegenstand zugewiesen werden. Also es zählt potenziell als Y1 in einem Kontext und potenziell als etwas ganz anderes in einem anderen Kontext. Für diejenigen von Ihnen, die gerne Karten spielen, das beste Beispiel, ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen jemals gemacht hat, ist, wenn man am selben Abend hintereinander Skat und Doppelkopf spielt. Zum Beispiel, also eine und dieselbe Karte ist eine sehr gute Karte in einem Kartenspiel, aber eine wirklich relativ lausige Karte in einem anderen Kartenspiel. Das ist Kontextrelativität. Die Frage, der wir nachgegangen sind, ist, ob Kinder in ihrem Fiktionsspiel diese Struktur bereits verstehen. Und was wir dazu gemacht haben, ist, wir haben sie verwickelt in verschiedene Spiele mit ein und demselben Gegenstand wobei dieser Gegenstand in den verschiedenen Spielen verschiedenen Status zugewiesen bekommen hat. Also in einem zählt er eben beispielsweise als Löffel in einem Fiktionsspiel und in anderen zählt er als fiktive Zahnbürste und haben die Kinder eben parallel in beide Spiele verwickelt und haben dann untersucht, ob sie in der Lage sind, mit einem und demselben Gegenstand zwischen diesen beiden Kontexten hin und her zu wechseln und den Gegenstand jeweils angemessen zu verwenden. Die Kontexte wurden unterschiedlich hergestellt, mal räumlich, also durch verschiedene Puppenhäuser und mal durch verschiedene Personen, die diese Spiele gespielt haben. Und auch hier finden wir in der Tat, dass Kinder ab dem Alter von circa 3 Jahren spätestens in der Lage sind, diese Kontextrelativität zu verstehen, also die Gegenstände in ihrem jeweiligen Kontext angemessen zu verwenden und flexibel hin und her umzuschalten zwischen Kontexten. Und damit komme ich zum dritten Aspekt dessen, was wir untersucht haben bei der Entwicklung dieser Funktionsspiele und damit auch langsam zum Ende, nämlich der Frage, was verstehen Kinder von der normativen Struktur solcher gemeinsamer als Ob-Spiele. Also ich hatte ja gesagt, die normative Struktur besteht darin, wenn wir gemeinsam uns einigen darauf, ein bestimmter Gegenstand hat einen bestimmten fiktionalen Status, also beispielsweise die leere Tasse zählt als voll, so hat es Konsequenzen dafür, was im Rahmen dieses Spiels angemessene Handlungsmöglichkeiten sind und was eben Fehler wären. Und um das zu untersuchen, haben wir wiederum Kinder in solche gemeinsamen Fiktionsspiele verwickelt, hier mit einer Versuchsleiterin und haben dann erstens untersucht, sozusagen spielen Kinder selber das Spiel angemessen nach diesen Regeln, nach dieser Zuweisung des Status, und das haben wir auch in den anderen Studien schon gesehen, das tun Kinder sehr früh. Die interessantere Frage ist, was passiert, wenn eine dritte Person kommt, sagt, sie würde gerne mitspielen und im Kontext dieses Spiels dann Dinge vollführt, Handlungen vollführt, die eben unangemessen sind, gegeben dem fiktionalen Status von vorher. Was Sie hier sehen werden, kleines Spielchen, die Versuchsleiterin und das Kind haben vorher gespielt mit so ein paar Holzklötzen, ein paar gelben und einem grünen, und hier ist so eine Schüssel, dass die grünen, der grüne Holzklotz seine Seife und die gelben seien Brötchen, und man würde sich mit der Seife die Hände waschen, mit dieser Schüssel dann noch, und würde dann die gelben, die als Brötchen zählen, essen. Und jetzt kommt eine dritte Person, in Anführungszeichen, repräsentiert hier durch eine Handpuppe und vollführt eine Handlung, die eben unangemessen ist, sie verwechselt die fiktionalen Identitäten der Gegenstände. Ich sollte vielleicht kurz dazu sagen, der Grund, weshalb wir Handpuppen verwenden in diesen Arten von Studien und keine echten Erwachsenen oder keine echten Kinder, die Handlungen ausführen, also keine echten Kinder können wir deshalb nicht verwenden, weil wir die natürlich nicht als Versuchsleiter oder Leiterinnen einsetzen können. Und echte Erwachsene verwenden wir nicht, weil wir in Vorstudien gefunden haben, dass Kinder eben Erwachsene nur sehr, sehr, sehr schwer kritisieren würden. Also die Autoritätsannahme gegenüber Erwachsenen ist einfach zu stark, als dass Kinder spontan die Erwachsenen in der Art und Weise kritisieren würden, wie sie die Puppen kritisieren, wie sie gleich sehen werden.
Dann werde ich mal was essen.
Am Schluss legt sie noch so einen gelben Stein und sagt, das hier, das ist ein Brötchen. Ja, ich komme dann schon zum Ende und möchte ganz kurz noch auf die Frage eingehen hier, ob als Ob-Spiele und andere Spiele vielleicht eben als Wiege angesehen werden können institutionellen Lebens, also institutioneller Phänomene, die gekennzeichnet sind durch solchen Status, und warum es vielleicht kein Zufall ist, dass solche Spiele die ersten Formen solcher Tätigkeiten sind. Ein Grund ist, sie sind handlungsbasiert, das sind Dinge, in denen Kinder aktiv mitwirken können und eben etwas, was deshalb Kindern gut liegt. Ein zweiter Grund ist, dass wir es hier vielleicht im Gegensatz zu vielen anderen institutionellen Phänomenen mit sehr kurzlebigen und sehr konkreten Kontexten zu tun hat, die man erstens überschauen kann und zweitens mitgestalten. Also der Kontext K in der Formel X zählt das Y in K ist eben hier und jetzt im Spiel, das ist etwas, das ist greifbar, das ist kurzlebig, das ist mitgestaltbar, im Gegensatz zu solchen abstrakten, viel zu großen Dingen wie Währungsgegenden oder dergleichen. Und vielleicht ist ein dritter Grund, dass Spiele eben per Definition quasi unernst sind und das heißt, sie sind weniger holistisch, also weniger ganzheitlich verwoben mit dem Rest gesellschaftlichen Lebens. Bei ganz vielen gesellschaftlichen Phänomenen, bei ganz vielen institutionellen Phänomenen, nehmen Sie Geld, können Sie über dieses Phänomen gar nichts verstehen, wenn Sie nicht über tausend andere auch etwas verstehen, weil die eben in einem Netz zusammenhängen und sich gegenseitig bedingen und zusammenhängen. Und das Spiel unernst ist, heißt vielleicht gerade das, dass es nämlich isoliert ist vom Rest gesellschaftlichen Lebens und isolierter verstanden werden kann. Wir können vielleicht abschließend sagen, gemeinsame Spiele gelten als der erste Bereich, in dem Kinder an der sozialen Konstruktion von Wirklichkeit teilnehmen, also solchen institutionellen Tatsachen, die konstruiert, die gemeinsam geschaffen werden. Und man könnte sagen, Sprechakte, die im Rahmen solcher Spiele stattfinden, also so ein Sprechakt wie das, dieser Holzklotz ist jetzt unser Apfel, sind ontogenetisch, also in der Entwicklung, als die erste Form sogenannter performativer Sprechakte zu sehen. Und das sind Sprechakte, die eben genau solche institutionellen Tatsachen ins Leben rufen. Eines der bekanntesten Beispiele, geäußert von einem Standesbeamten in diesem Kontext, ist das ein performativer Sprechakt. Dieser Sprechakt macht es den Fall, dass diese beiden Mann und Frau sind. Ja, das Äußern des Sprechaktes schafft diese Tatsache und dieser Holzklotz zählt als Apfel, ist vielleicht sozusagen die kindliche Vorform und die Wiege solcher institutioneller Phänomene. Und damit möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und möchte Ihnen noch einen schönen Abend wünschen. Vielen Dank.